ich habe das selbst so erlebt, dass diese Argumentation tatsächlich ohne rot zu werden gezeigt wird. Wo man einfach fassungslos davor steht und sagt, woher wissen Sie denn das?
Plaudern mit Partsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Guten Morgen Stephanie.
Wir haben in diesem kleinen, unserem Format schon mal über Korruption gesprochen. Das hat dich ja lange Jahre beschäftigt, auch als Vertrauensanwalt. Und du hattest mir vorhin wieder zwei Stichworte zugerufen. Das eine lautete Korruption und das andere ehrliche Deutsche. Ich kann mir da jetzt noch nicht was drunter vorstellen, aber du wirst es mir gleich verraten, nehme ich an.
Ja, zur Abwechslung wollte ich heute mal ein Buch ansatzweise besprechen, das gerade veröffentlicht worden ist. Und was ich gerne vor 10 Jahren schon gehabt hätte, als ich Vertrauensanwalt des Landes Berlin zur Bekämpfung der Korruption war und mit diesem Thema immer wieder konfrontiert wurde. Ich spreche das Buch von Gertrud Lübbe-Wolf, Der ehrliche Deutsche. Und mit dem schönen Untertitel eben über Problemverleugnung, Moralismus und Regelungsillusion. Also du siehst, ich kann auch spiegelverkehrt lesen. Es ist eine faszinierende und sehr lesbare Zusammenfassung eines Grundproblems, was mich eigentlich seit 1991 umtreibt. Ich kam damals aus den USA zurück und hatte sehr viel über Compliance gelesen und gelernt und auch über den Foreign Corrupt Practices Act. Das Gesetz, was die USA nach dem Lockheed Bestechungsfall eingeführt haben, um die Bestechung im Ausland schwer zu sanktionieren, um ein Level Playing Field bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Ausland herzustellen. Und sie haben dann einfach gesagt, uns reicht es, wenn verschiedene Firmen, sowohl amerikanische wie andere aus Deutschland, Frankreich und so weiter, in unseren Absatzmärkten durch Bestechung sich Vorteile sichern und damit nicht Wettbewerbschancen für unsere Unternehmen öffnen. Und sie haben das auch sehr zielgerichtet erstmal gegen eigene Unternehmen, also US-Firmen, durchgesetzt. Sie haben es dann so strategisch, wie manche amerikanischen Behörden manchmal denken, gegen ausländische Unternehmen. Wir erinnern uns alle an den Siemens-Fall.
Siemens, wollte ich gerade sagen.
Und es sind aber auch verschiedene Chemieunternehmen, Pharmaunternehmen etc. Da war ich damals auch betroffen bei Pharmaunternehmen. Da haben wir das unter dem Deckel der Öffentlichkeit sozusagen gelassen. In Frankreich war es Alstom und so weiter und so fort. Und es hat es hin bis zu einem wunderschönen Film mit George Clooney, den ich auch noch empfehlen kann, nämlich Syriana, geschafft. Dieses Rechtsgebiet, also ich empfehle, das ist ein super guter Film, der jetzt auch übrigens die Problematik im Nahen Osten vor 10 Jahren etwa sehr gut darstellt und den Einfluss der Amerikaner dort, was die alles gemacht haben und was eben zu entsprechenden Folgen führt. Mit übrigens dem wirklich etwas merkwürdigen Ende, dass Trumps erste Aktion war, den FCPA abzuschaffen. Das heißt, wir haben jetzt aus dem Ausland, aus den USA, nicht mehr die Triebfeder, auch in Deutschland sowas umzusetzen, weil Bestechung ist beautiful, let's use it to our means. Also um Aufträge für Amerika zu kriegen, ist jetzt alles wieder erlaubt. Wir haben aber in Deutschland, das kam eben dabei raus, spätestens seit Siemens, ein Grundthema, was Frau Lübbe-Wolf hier sehr schön zusammengefasst hat, nämlich erstens die Problemverleugnung. Das beginnt eben damit, was ich selbst in meinen Verfahren mit gegen und um das Innenministerium erlebt habe, dass man gesagt hat, unsere Beamten sind nicht bestechlich, deshalb müssen wir auch nichts einrichten. Das nennt sie die Problemverleugnung. Sie zitierte einen Innenminister von vor 20 Jahren. Ich habe das selbst so erlebt, dass diese Argumentation tatsächlich, ohne rot zu werden, gezeigt wird. Ja, wo man einfach fassungslos davor steht und sagt, woher wissen Sie denn das? Ja? Woher können Sie in die Seele Ihrer 100.000 Beamten gucken? Denn Compliance sagt, prozentual hat man einfach eine gewisse Täteranzahl, wenn man 100.000 Leute unter sich hat. Deshalb sollte auch jedes Unternehmen sich darauf einrichten, dass man Diebstähle hat, also man hat Diebe, weil eben x Prozent der Bevölkerung leider stehlen. Ja? Und dann ist es schon sehr, sehr arrogant, um es deutlich zu sagen, unsere Beamten, die tun sowas nicht.
Und auch nicht so schlau, wenn manche Beamten sogar auf Social Media Wunschlisten veröffentlichen.
Du erinnerst dich, das war tatsächlich ein Fall eines Beamten in einem Beschaffungsamt, der auf Facebook sagte, er sei ein großer Fan von Rolex-Uhren.
Und Kreuzfahrten, ne?
Kreuzfahrten mit Cunard Lines, bitte. Hier keine Werbung, aber ja, es war sozusagen seine Einkaufsliste, die er da veröffentlichte und die auch zu entsprechenden Sachen führte, jedenfalls in dem Fall, in dem ich ihn vor der Flinte hatte. Und sie beschreibt eben sehr schön, wie dieser Begriff des ehrlichen Deutschen auch sehr zielgerichtet eingeführt wurde in Deutschland und insbesondere auch während der Nazizeit, damit korruptive Eliten untereinander ungestört vorgehen konnten. Also spätestens seit den ganzen Eroberungs- und Plünderungszügen der Wehrmacht, der deutschen Beamten, zum Beispiel in Polen oder den besetzten Tschechien, konnte man ja schlecht sagen, da gab es ja nicht nur Plünderungen für den Staat, sondern umfassende Plünderungsarien zugunsten der dort Plündernden. Und das weiß man ja auch heute und ist auch sehr gut dokumentiert. Ja, und sie sagt eben sehr schön, was ist Korruption? Da tun sich die Amerikaner einfacher, weil sie sagen, wenn etwas falsch ist, dann ist es a corrupt decision. Und das finde ich sehr spannend, gerade jetzt auch, wenn man so außenpolitisch sieht, was alles los ist. Da werden sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Für die Amis sind solche Entscheidungen corrupt. Wir haben sehr, sehr lange einen sehr engen Korruptionsbegriff gepflegt, damit möglichst viele Leute rausfallen. Die Korruption bei Abgeordneten ist ja erst vor wenigen Jahren unter Strafe gestellt worden, aufgrund sehr massiven Drucks aus dem Ausland, vorher nicht. Natürlich gab es die. Und wenn man Korruption wie Transparency als den Missbrauch anvertrauter Macht definiert, dann hat man natürlich eine wesentlich weitere Definition, aber finde ich auch die richtige Definition. Also wir haben da vieles getan, um Korruption sogar zu ermöglichen. Lange Zeit wurden Bestechungssummen von der Steuer abgesetzt. Die Betriebe konnten sagen, ich habe da irgendjemanden und hier die 100.000, die setze ich jetzt von der Steuer ab. Ja, wo man sich einfach heute schüttelt und sagt, wie konnte das sein? Aber das war eben möglich und das beschreibt sie hier sehr schön und leitet das eben her, dass diese Korruption damals die Banden, die durch Europa zogen und alle möglichen Nachbarn und insbesondere jüdische Bevölkerung ausplünderten, durch dieses Konstrukt des ehrlichen Deutschen sagten, ihr könnt davon ausgehen, alles ist ehrlich, aber wir, die wir genau und besser wissen, was wir alles getan haben, wir arbeiten weiter in unserem kleinen Kreis, unbehindert durch irgendwelche Behörden oder Verdachtsmomente weiter. Und das ist das Spannende, dass ich also auch bei meinen Recherchen für viele Presseleute und Forscher immer wieder erlebe, dass wir diese Seilschaften, würde man es nennen, im Bereich DDR, tatsächlich gibt es hier auch im Westen sehr oft, dass die weiter gewirkt haben. Und um mal ganz böse zu sagen, bis heute. Und diese rabiate Abwehr gegen alles, was Korruptionsbekämpfung beinhaltet, nämlich als erstes Transparenz, die lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass man sehr wohl weiß, was man da alles noch verbirgt. Das hat ja zum Beispiel angefangen mit der Raubkunst erst jetzt. Und noch vor 10 Jahren sagte mir das Auswärtige Amt, wir haben keine Raubkunst. Jetzt vor 1-2 Jahren haben sie zugegeben, ja, sie haben diese Raubkunstfälle in den letzten 10 Jahren geregelt. Sie sagen aber nicht, welche Fälle. Und jedes Jahr geben sie einen Fall bekannt. Ach, auf Anfrage nach IFG kommt dann raus, ja, wir haben noch 2000 Fälle, wo wir vermuten, aber wir wissen es ja nicht und so weiter. Also das Konstrukt des ehrlichen Deutschen beschützt korruptive Eliten, die wir leider noch haben, sowohl natürlich in der Beamtenschaft wie auch in der Industrie. Ja, ich habe jetzt erst gerade erfahren, dass Mannesmann zu einem Gutteil aus arisierten Unternehmen besteht, die man auch nicht entschädigt hat, die entsprechenden Restitutionsberechtigten. Also man merkt immer wieder, die deutschen großen Unternehmen haben zu einer Vielzahl ausgesprochen korrupte Vergangenheit. In die Zukunft betrachtet, sagt sie dann eben, wie Regelungsillusionen auch dazu führen, dass Korruption weiter leben und arbeiten darf. Denn wir sagen, dass wir in Deutschland keine effizienten Überwachungsmechanismen brauchen, weil die Leute sich ja an die Gesetze halten.
Ja, in Deutschland ist ja in Deutschland verboten. Ja, das mag sein. Ja. Was für ein schönes Wort. Regelungsillusion. Das gefällt mir, das merke ich mir auch.
Und deshalb, also ein erster Fall von Buchbesprechung. Ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist klar geschrieben, kurz geschrieben, mit sehr vielen Fußnoten für diejenigen, die darüber richtig was erfahren wollen. Sehr treffende Zusammenfassung. Also wir müssen uns mit diesem Thema mehr beschäftigen, sonst kann das mit einem Staatsaushalt schlecht was werden. Und dazu empfehle ich die Lektüre.
Ja, also ich werde mich auf jeden Fall mit dem Thema näher beschäftigen. Vielen Dank für den Tipp, Christoph. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.